DIY Survival Überleben mit Liv wird dir präsentiert von Works PowerShare. Works, DIY Akkutools, die dich stark machen.
Okay, Achtung Leute. Wie heißt das nochmal? Füße vom Tisch, Hände aus der Hose. Es gibt was zu tun. Ja, genau. Hier ist sie wieder. Die Sendung für alle, die lieber was selber machen, als untot in der Ecke rumzuhängen. DIY Survival heißt sie und die, die euch hier vollquatscht, die heißt Liv. C'est moi. Ich meine, es soll ja immer noch Leute geben, die das zum ersten Mal hören, ne? Deshalb hier ein ganz kurzes, was bisher geschah. Also, ein Virus hat fast alle zu Zombies gemacht. Habt ihr ja mitgekriegt. Ich sag zu den Zombies immer Fänger. Bin Handwerkerin, hab mich auf eine Flussinsel gerettet und erzähl euch, was ich erlebe und gebe euch auch regelmäßig Tipps, wie ihr euer Überleben mit eigenen Händen sichern könnt. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Und letztes Mal war ich zum Beispiel einkaufen und musste vorher ein paar Fänger mit einem Feuerwehrwagen aus dem Supermarkt rausspülen. Wisst ihr noch? Gut. Aber das hier wisst ihr noch nicht. Weil nachdem ich die Fänger in den leeren Einkaufswagenunterstand gesperrt hatte und mit einem Haufen Vorräte und Hygieneartikel auf meiner Insel bin, saß ich auf dem Trocknen. Und zwar wortwörtlich. Es hat, stand jetzt, 10 Tage nicht geregnet. 10 Tage blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Nach sowas hat man sich früher die Finger geleckt. Perfekter Sommer. Aber heute ist das einfach eine Vollkatastrophe. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, das Wasser wird knapp. Also klar, ich habe einen Fluss vor der Tür und einen Wasserfilter. Aber blöd nur, dass vom Wasser, also vom Fluss, nicht mehr so viel übrig ist. Also das ist allerhöchstens noch ein Bach. Und der wird auch immer schmaler, was uns zu Grund 2 bringt. Der reißende Strom war immer auch so eine natürliche Grenze zwischen den Untoten und mir. Und wenn der austrocknet, bekomme ich hier irgendwann einen fauligen Besuch. Also die Fänger latschen jetzt schon im trockenen Flussbett rum. Und es gibt keine Anzeichen für Regen, also keine graue Wolkendecke, keinen Sonnenaufgang, keine tiefliegenden Insekten. Also musste ich mir irgendwie anders helfen. Was habe ich also gemacht? Genau, mehr Fallen gebaut. Das ist auch nicht wirklich kompliziert, das kriegt ihr auch hin. Und ich stelle euch auch ganz fix die beiden effektivsten Fallentypen gegen Fänger vor. Also, wer mitschreiben will, los geht's. Typ 1 ist ein Klassiker, Fallgrube, leicht zu bauen und sehr wirksam. Steckt einfach ein 3x3 Meter großes Quadrat ab und grabt 3 Meter in die Tiefe. Kann man sich gut merken. 3x3x3. Mit ein bisschen Zeit und Muskelkraft schaufelt ihr so eine quaderförmige Fallgrube mit möglichst geraden Seitenwänden. Denkt dran, Leiter mitnehmen, damit ihr auch wieder rausklettern könnt, ne? Und wenn ihr sicherstellen wollt, dass die Grubenwände nicht in sich zusammenfallen, könnt ihr auch Stützwände aus Holzbalken und Brettern bauen. Oder aus senkrechten Baumstämmen, die ihr mit Draht oder Seilen fixiert. Dann legt ihr Äste und Zweige quer über die Grube, sodass sie die Öffnung komplett überdecken. Und jetzt werft ihr Moos, Blätter und andere Naturmaterialien auf die Äste, ne, um die Grube zu tarnen. Fallgruben sind super. Die haben aber auch einen Nachteil. Also ein Fänger, der reinfällt, der steckt dann drin fest. Und ihr müsst ihn erledigen und rausschaffen. Und sonst kann sich dann der Nächste nicht drin verfangen. Also sonst ist die Falle nutzlos. Und Fallentyp 2 ist ein bisschen komplizierter. Ihr erinnert euch an Polly, die Fängerin, die ja angespült wurde. Und wie ich sie losgeworden bin? Genau, mit einer Netzfalle. Und dafür braucht ihr, klar, ein großes, reißfestes Netz. Ein langes, robustes Hauptseil. 4 kürzere Hilfsseile, ein Gegengewicht, das schwerer sein muss als ein durchschnittlicher Fänger, also ein schweres Bündel mit Ästen oder ein Teil von einem Baumstamm geht auch, und ein Auslösemechanismus, zum Beispiel Stolperdraht. Und so baut ihr die Falle. Also, legt das Netz aus und tarnt es mit Laub oder mit Zweigen. Sucht euch 4 gleichmäßig verteilte Stellen am Rand vom Netz aus. Und an den Stellen knotet ihr jeweils ein Ende von den 4 Hilfsseilen fest. und die anderen Enden der Hilfsseile führt ihr an einem Punkt zusammen und verknotet sie da mit dem Hauptseil. Oder noch besser, ihr nehmt einen Karabinerhaken, der alles zusammenhält. So, und jetzt führt ihr das Hauptseil über einen hochhängenden, dicken Ast von einem Baum oder über eine andere erhöhte Struktur. Am anderen Ende des Hauptseils bringt ihr das Gegengewicht an. Das müsst ihr in der Höhe befestigen. Ist ein bisschen knifflig, ne? Denn es muss einerseits fest sein und andererseits muss es über einen Mechanismus leicht zu lösen sein. Also bei meinen Fallen klappt das so. Ich befestige unten über dem Netz einen Stolperdraht. Der führt bis oben zu einem Ast, auf dem das Gegengewicht liegt. Und das obere Ende vom Stolperdraht ist an einem großen Holzkeil festgemacht, der das Gegengewicht zwischen Ast und Stamm verkeilt. Läuft da jetzt ein Fänger unten über den Stolperdraht, wird oben der Keil rausgezogen. Das Gegengewicht saust nach unten und zieht das Netz am anderen Ende vom Seil nach oben. Der Fänger ist gefangen und zappelt drin rum, wie so ein Fisch. Also, merkt euch gut, wo eure Netzfalle ist, damit ihr nicht selbst da reinlauft. Und überprüft regelmäßig, ob sie beschädigt ist oder ausgelöst hat und so weiter. Außerdem gilt das Gleiche wie bei der Fallgrube. Also wenn ihr das Netz wiederverwenden wollt, müsst ihr den Fänger da drin erledigen oder irgendwie loswerden. Ne? Und ja, ich habe auf meiner Insel auch noch andere Fallen. Tödliche Fallen. Solche, die Fängern Bolzen und andere Sachen in den Schädel jagen. Aber nee, ich werde den Teufel tun und euch erklären, wie ich die gebaut habe. Ist viel zu gefährlich. Das wollen wir nicht. Nachher erledigt ihr euch damit noch selbst. Also, mit Fallgrube und Netzfalle habt ihr auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, mit denen ihr gut arbeiten könnt. Okay. Jetzt wisst ihr, wie ich das Gelände um mein Haus gesichert habe. Aber das reicht ja nicht, ne? Es sind ja aktuell einfach viel zu viele Fänger im Flussbett. Und ich habe auch ihn wieder gesehen, ne? Den Anführer. Diesen Typen in der Pizzabotenuniform. Der war plötzlich einfach am Hafen. Umringt von den anderen Fängern. Und er hat so ganz starr zu meiner Insel rübergeglotzt. Oh, ey, ich weiß nicht, was ihn von den anderen unterscheidet, aber von dem Moment an, wo der hier am Hafen aufgetaucht ist, ne, sind die Fänger das Flussbett lang patrouilliert. Also der Auftrag an sie scheint irgendwie klar zu sein. Wartet, bis das Wasser weg ist. Dann stürmt die Insel und beißt die Frau, die uns im Schwimmbad entkommen ist. Also, wahrscheinlich hat der Pizzabote das ein bisschen anders gesagt, aber das Ergebnis ist ja dasselbe. Ohne Wasser bin ich hier nicht sicher. Ja, also habe ich hin und her überlegt, wie ich das Problem lösen kann. Früher gab es sogar Versuche, Wolken mit Silberjodid zu besprühen, damit sie schneller abregnen. Zum Beispiel, um Hagelschäden zu verhindern, meistens mit Hilfe von Motorflugzeugen, manchmal sogar mit Raketen. Und hin und wieder hat das sogar funktioniert. Ja, nur habe ich halt auch keine Raketen, kein Motorflugzeug. Motorflugzeug meine ich. Und ich habe auch keinen Flugschein. Ja, und ich habe auch keine Wolken, also vergessen wir das. Von oben kommt die Lösung also nicht. Und von unten sowieso nicht. Ich kann zwar Fallgruben ausheben, aber um mich zu Grundwasservorkommen durchzuarbeiten, fehlt mir einfach auch hochmoderne Bohrtechnik und die Energie, das dann auch noch stundenlang zu betreiben. Die Lösung kann also nur auf der Erde liegen. Um mich herum. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Vielleicht habt ihr es gehört. Also nicht die Schuppen, sondern wie ich Honda angefunkt habe und sie gebeten habe, herzukommen. Weil ich diesen Plan auf keinen Fall alleine hinkriege. Dazu brauche ich die Apokalypsen-Amazone. Ich also meinen Hilferuf abgesetzt und gewartet. Mit dem Fernglas oft und lang das Stadtufer gecheckt. Und als ich fast aufgegeben habe, sehe ich weiter flussabwärts eine Staubwolke im Flussbett. Eine, die näher kommt. Und da, wo sie anfängt, erkenne ich durch mein Fernglas einen Helm mit rotem Visier. Honda. Und nicht nur ich sehe sie, sondern auch die Fänger, die am Hafen patrouillieren. Und sie humpeln auf sie zu. 20, 30, 40, was weiß ich wie viele. Und ich check's nicht, warum Honda auf sie zuhält. Also warum sie nicht an der seichten Stelle mit der Enduro ins Wasser fährt. Dahin, wo sie sicher ist. Stattdessen steuert sie frontal auf die Horde zu. Ich denk schon, die hat Hitze und Dehydrierung und einfach den Verstand verloren. Weil gleich, ja scheiße, die haben die gleich und reißen sie von der Maschine, zerfleischen sie. Aber dann, 10 Meter bevor Honda in das Pulk von Fängern reinrast, fährt sie ins Wasser. Dahin, wo es noch fließt. Es ist ganz flach. Mit einer Enduro kann man einfach quer durch auf der anderen Seite wieder raus und von da aus ohne Probleme zu mir auf die Insel. Nur macht das Honda nicht. Sie fährt einfach weiter entlang der Fänger, die zuerst gierig ihre Hände nach ihr ausstrecken und dann stöhnend weghumpeln, weil Honda ihnen mit ihrer Maschine im Vorbeifahren Wasserfontänen entgegenschießt. Und erst, als sie den letzten Fänger passiert hat, fährt sie quer durchs Wasser und rast mit der Maschine bis zum Steg. Und da treffen wir uns. Sie nimmt den Helm ab, der ist vollgespritzt mit Flusswasser. Sie schwitzt, aber sie lacht und sagt, den Scheißern habe ich es gezeigt. Ich schüttel den Kopf und führe sie an den Fallen vorbei in die Villa. Bei einem Glas gefiltertem Wasser erkläre ich ihr den Plan. Sie findet ihn bescheuert, weiß aber, dass es keinen besseren gibt. Also los. Ich greife mir die Wassergun mit dem 7-Liter-Tank, die ich aus dem Supermarkt mitgenommen habe, und hänge sie mir um. Honda reißt die Augen ungläubig auf, zeigt auf das Wassergewehr und sagt, nicht dein Ernst. Dann schnallt sie ein Holster mit einer Nagelpistole ab und gibt ihn mir. Sie hat extra 2 mitgenommen. Honda fragt, schon mal mit sowas geschossen? Ich höre im Hinterkopf wieder die Stimme meiner Mutter. Ziel niemals damit auf einen Menschen. Ich antworte, nur auf Bretter. Honda sagt, schlauer sind die Zombies auch nicht. Dann geht sie aus der Tür. Ich bind mir den Holster um. Die Wassergun nehme ich trotzdem mit. Wenn man sich bei Sonnenschein im Fängerland bewegt, sind Waffen unvermeidlich. Aber man braucht noch was. Bisssichere Kleidung. Honda ist mit ihrer Ganzkörperlederkluft schon ziemlich gut aufgestellt. Allerdings ist es darin scheiße heiß im Sommer. Also für alle, die keinen Hitzschlag kriegen wollen, kommen hier meine DIY-Survival-Tipps in Sachen bissfestem Outfit. Also, in größeren Städten, wie meiner, gibt's Läden, in denen man früher Berufskleidung kaufen konnte. Und wenn die gut sortiert sind, gibt's da auch heute noch alles, was euch gegen Fänger schützt. Also ihr denkt jetzt wahrscheinlich als erstes an Hundetrainer und ja, damit liegt ja gar nicht mal so falsch, weil die müssen ja gut gegen Bisse geschützt sein. Allerdings ist deren Schutzkleidung wattiert und ja, ist eher was für kältere Tage. Es gibt aber zum Beispiel Schnittschutz-Langarm-Shirts für Polizisten oder Personenschützer oder Türsteher. Die helfen gegen Messer, abgebrochene Flaschen und tada, höchstwahrscheinlich auch gegen Fängerzähne. Also, ganz sicher geht ihr mit bisssicherer Kleidung für den medizinischen Bereich. Die wurde entwickelt, um Pflegepersonal vor Bissangriffen von Patienten, also Patienten mit psychischen Störungen, zu schützen. Es gibt Sweatshirts, lange Unterhosen, Unterarmschützer und Unterschenkelschützer. Wenn ihr euch das lieber selber schneidern wollt oder müsst, dann braucht ihr äußerst widerstandsfähigen und elastischen Stoff. Also am besten Aramidfaser, so heißt das. Die ist schnittfest und hitzebeständig. Ihr braucht aber auch eine extra scharfe Spezialschere zum Zurechtschneiden. Also wenn ihr solche Stoffe nicht findet, dann nehmt 100% Polyester für den äußeren Bissschutz und für innen Baumwolle. Ich habe jedenfalls atmungsaktive Schnittschutz- und Bissschutzklamotten angezogen, bevor ich hinten auf Hondas Maschine gestiegen bin. Und dann fahren wir los. Durchs Wasser. Aber nicht zum Hafen mit den zig Fängern, sondern auf die andere Seite, da wo plattes Land ist. Und kein Untoter in Sicht. Wir brauchen ein bisschen, bis wir eine gute Stelle gefunden haben, um aus dem Flussbett an Land zu kommen. Durchs Gebüsch und auf den Feldweg. Der Anfang ist geschafft. Jetzt sind es nur noch 2 Stationen, bis wir unser Wasserproblem gelöst haben. Oder im Arsch sind. Rund um die Stadt gibt's jede Menge Weideland. Bis vor kurzem stand hier alles voller Milchkühe. Jetzt liegen die Rinder verfault auf vertrocknetem Gras. Aber nicht etwa, weil sie nicht gemolken wurden und die Euter geplatzt sind. Das ist ein Märchen. Nee, es ist einfach zu heiß und zu trocken. Und so beschissen das ist, sie haben es einfach nicht über die Zäune geschafft und sind verdurstet. Als sie noch gelebt haben und es noch Menschen gab und die Lieferketten funktioniert haben, musste die viele gemolkene Milch von den Bauern irgendwohin transportiert werden. Also da, wo sie pasteurisiert und homogenisiert wurde. Gekühlt, verpackt und weiter zu den Supermärkten gebracht wurde. Und genau dahin wollen Honda und ich auch. Zur größten und modernsten Molkerei der Region. Aber nicht, weil wir hoffen, da noch Milch für unseren Kaffee zu finden. Nee, nee. Wir fahren also über einen Feldweg und auf die Bundesstraße. Müssen ein paar Mal mit der Enduro querfeldein, um Fängerrudeln auszuweichen und halten dann ungefähr einen halben Kilometer vor der Molkerei an. Schieben die Enduro bis in Sichtweite vom verschlossenen Haupttor und checken aus einem Versteck die Lage. Das riesige Gelände ist rundum mit einem Zaun gesichert. Hier haben vor der Epidemie knapp 500 Leute gearbeitet und ich sag mal so, nicht alle von denen haben den letzten Feierabend erlebt. Wir zählen sie nicht, wir überschlagen nur grob, aber allein auf dem Hof stehen 60 bis 70 Fänger. Und wer weiß, wie viele noch in der Produktionshalle sind. Honda klappt das rote Visier hoch, sieht mich an und fragt, wie war nochmal dein anderer Plan? Ich antworte, ach, es wird ein Klacks, und schleiche mich nach rechts weg. Honda lässt mir eine Minute Zeit, dann wirft sie die Enduro an, fährt zum Tor und macht so viel Lärm, wie sie kann. 100 Meter weiter knie ich am Zaun und knipse mit meinem kleinen Seitenschneider den Maschendraht durch. Dabei sehe ich von überall her Fänger zum Haupttor laufen und ihre Arme Richtung Honda strecken. Und die krümmt den Finger am Abzug der Nagelpistole. Und ein Untoter nach dem anderen sackt in sich zusammen. Als ich den Maschendraht weit genug aufgeschnitten habe, biege ich ihn hoch, mache ihn mit Kabelbindern fest und gehe fast aufrecht durch die Öffnung im Zaun. Ich laufe geduckt und immer geradeaus. Check links und rechts die Umgebung, damit ich in keinen Fängerhinterhalt gerate. Mein Ziel liegt am Rand vom Gelände. Es sieht ein bisschen aus wie eine Autowaschanlage, nur in größer. Und genau das ist es auch. Eine Waschanlage für die Milchtankwagen der Molkerei. Sobald die Milch aus dem Sammelwagen abgepumpt war, mussten die LKW-Tanks ausgespült, gewaschen und desinfiziert werden, damit sich keine gefährlichen Keime bilden und die nächste getankte Milch verunreinigen konnten. Und nach genau so einem grundgereinigten Milchtankwagen halte ich gerade Ausschau. Es steht ein Tank-LKW direkt hinter der Waschanlage. Keine Fänger drunter, alles clean, wie sich's für eine Waschanlage gehört. Ich laufe zum Laster und kletter von hinten auf den Tank. Ich muss sicher gehen, dass er sauber ist. Obendrauf sind 3 Luken. Eine für jede Tankkammer. Ich mache die hinterste auf und kein Milchsäuregeruch. Alles leer und desinfiziert. Halleluja. Ich mache die Luke wieder zu, kletter drüber, um die nächste Tankkammer zu checken. Und dann kracht was 3 Meter hinter mir auf den Tank. Ich schrei auf, dreh mich um, krabbel rückwärts, hau mir die Hüfte an der zweiten Luke, schrei nochmal und starr gebannt auf das, was da liegt. Es ist ein Fänger. Er muss auf dem Flachdach der Waschanlage gewesen sein und mich gehört haben. Und er ist gesprungen, gefallen, was auch immer. Jedenfalls liegt er jetzt da, 4 Meter entfernt, in einem blauen Waschanlagen-Overall mit dem Gesicht nach unten auf dem Tank. Und ich denke für eine Sekunde, der Sturz hat ihm das Gehirn geschrottet. Aber dann hebt sich der Kopf und seine toten Augen sehen mich an. Sein Kiefer klappt auf, klapprigen Arme drücken den Körper hoch. Oh, gleich ist er wieder auf dem Bein. Ich greife ans Holster mit der Nagelpistole, ziehe sie mit zitternden Händen raus. Der Fänger humpelt auf mich zu, stolpert über die hintere Luke, fällt hin, rappelt sich auf und ich feuer los. Nagel um Nagel um Nagel. Sie fliegen links und rechts an seinem Kopf vorbei. Einer schlägt in die Schulter ein, ein anderer erwischt sein Ohr. Aber erst der 10. oder 11. trifft ihn richtig. Mitten ins linke Auge und weiter ins Hirn. Der Fänger kippt zur Seite und fällt vom Tank auf den Asphalt. Von oben vom Dach höre ich ein lautes Stöhnen. Da stehen noch 2 Fänger in Overalls und heulen im Duett. Ich guck zum Tor. Honda hat eine Menge Untote erledigt. Aber die 15, die noch nicht am Boden liegen, haben auf einmal so überhaupt kein Interesse mehr an ihr. Sie humpeln weg vom Tor und auf die Waschanlage zu. Honda erledigt noch 2 mit Schüssen in den Hinterkopf. Dann ist der Rest zu weit weg. Hinter mir klatscht wieder was nach unten. Der nächste Fänger hat sich auf den Tank fallen lassen. Aber er kann sich nicht halten und rutscht seitlich nach unten. Die letzte Fängerin vom Dach macht's besser. Sie kommt auf allen Vieren auf und faucht mich an wie ein Tier. Ich schieß 3-mal. Kiefer, Jochbein und genau zwischen die Augen. Sie sackt zusammen und bleibt auf dem Tank liegen. Unten kommen aus allen Ecken der Molkerei immer mehr Fänger. Unfassbar viele. Oh Gott, das müssen 100 sein oder mehr. Beeilung jetzt. Ich mache die 2. Luke auf. Alles sauber. Und die 3. Tankkammer auch. Ich stehe oben auf dem komplett gereinigten Tanklastzug. Aber wie komme ich ins Führerhaus jetzt, wo unten überall Fänger sind? Ich schaue zu Honda hinterm verschlossenen Tor und zuck mit den Schultern. Sie zeigt auf mich, zeigt aufs Führerhaus und macht eine Geste wie mit einem Baseballschläger. Alles klar, ich weiß, was sie meint. Ich kletter aufs Führerhaus, ziehe die Brechstange aus meinem Fluchtrucksack, die Kuhfußseite nach unten. Ich überprüfe meinen Stand, schwinge die Stange mit beiden Händen über meinen Kopf und lasse den Kuhfuß auf das Beifahrerfenster krachen. Das Sicherheitsglas crackt. Ich knie mich hin und stoße es mit der Brechstange ins Fahrzeuginnere. Der Weg ins Führerhaus ist frei, zumindest in der Theorie. Denn unten strecken sich die Fänger schon nach mir. Ich schieße 2 von ihnen in die Köpfe, aber die anderen rücken nach. Und ich habe nicht genug Nägel, um sie alle zu erledigen. Ich versuch's mit der Wassergun, schieß den 7-Liter-Tank leer, um die Untoten zu vertreiben. Aber es sind einfach zu viele. Honda merkt, dass ich's nicht schaffe. Sie steckt die Nagelpistole in den Holster, steigt auf die Enduro, lässt sie an und fährt los. Am Zaun entlang. Und da, wo ich das Loch eingeschnitten habe, quetscht sie sich durch. Mitsamt Maschine. Ich spring auf, schrei, fuchtel mit den Armen, damit sie wieder verschwindet. Das ist doch Wahnsinn. Es reicht doch, dass eine von uns hier nicht mehr rauskommt. Aber Honda pfeift einfach drauf. Sie gibt Gas. Ein paar der Fänger lenkt das Motorengeräusch der Enduro ab. Einer von ihnen gibt ein stöhnendes Kommando und sie setzen sich in Bewegung, wollen Honda abfangen. Ich habe keine Ahnung, was sie zur Hölle nochmal vorhat, warum sie auf den Hof mit über 100 Fängern fährt. Bevor die 15 Fänger, die ihr entgegenhumpeln, sie erreichen, schert Honda zur Seite aus und fährt auf das Waschanlagengebäude zu, verschwindet dahinter. Ich höre Krachen und Quietschen und nochmal Krachen und dann den Enduro-Motorsound, der sich nach oben bewegt. Honda ist im Gebäude, fährt innen mit der Geländemaschine die Treppe hoch, kracht oben aus der Tür, fährt übers Flachdach, stellt die Maschine ab, geht bis zur Kante und springt. Sie kommt auf den Tank auf, ihr linker Fuß rutscht weg. Sie verliert das Gleichgewicht, schreit, fällt, ich schrei. Sie hält sich so gerade noch am Gestänge fest. Die Fänger unten recken die Hände nach ihr. Ich spring zu ihr, pack ihre Arme, zieh sie hoch, weg von den Fängern und schrei sie an. Hast du den Arsch auf? Sie klappt ihr Visier hoch, sieht mich mit strengen Augen an und sagt so ruhig wie möglich, halt die Fresse und sei dankbar. Sie holt meine halbvolle Wasserflasche aus dem Fluchtrucksack, nimmt mir meine Nagelpistole weg und meinen Kopf in ihre Hände, damit ich sie auch nur ja ansehe, während sie spricht. Okay, Liv. Ich schütte das Wasser über ihre Köpfe. Sie weichen zurück, du kletterst los, ich gebe dir Feuerschutz. Ich antworte, das ist totaler... Aber Honda sagt nur, jetzt... Das bisschen Flaschenwasser von oben reicht aus, die erste Reihe Fänger in Panik zu versetzen. Sie drücken zurück, achten nicht mehr auf mich. Ich strecke mein Bein nach unten, finde den Rand vom offenen Fenster, stelle meinen Fuß ab und rutsch weg. Ich schrei, kann mich gerade noch oben am Führerhaus festhalten, zieh die Beine hoch, aber da packt mich eine Fängerhand von unten. Alles schnürt sich in mir zusammen. Das ist Todesangst. Eine zweite Hand packt mein anderes Bein und zerrt. Aber dann lassen sie beide los. Denn die Gehirne, die den Händen befohlen haben, was sie tun sollen, hat Honda mit Nägeln gekillt. Sie feuert schnell und genau. Die Nägel zischen links und rechts an mir vorbei. Ich finde mit den Füßen Halt, ziehe mich hoch, wuchte meine Beine ins Führerhaus und drück mich rein. Unter mir knirscht das Sicherheitsglas. Ich klopfe gegen den Himmel. Honda hört auf zu feuern. Ich schreie nach draußen. Wie kommst du jetzt rein? Ihre Antwort? Gar nicht. Ich bleib hier oben. Sie zeigt mir eine Stelle am Zaun, wo ich durchbrechen soll. Dann legt sie sich flach auf den Tank und hält sich am Gestänge fest. Ich schwing mich auf den Fahrersitz. Der Schlüssel steckt. Zum Glück. Ich werf den Motor an und versuch zu vergessen, dass das da draußen mal Menschen waren. Aus der Fängertraube zu kommen, geht nur mit Schub und ohne Skrupel. Ich sing so laut ich kann. Diesmal Survivor von Destiny's Child. Nur den Refrain. Immer wieder. Und dann krach ich frontal durch den Zaun. Er fliegt zur Seite weg. Ich krieg die Kurve auf die Zufahrtsstraße. Draußen jubelt Honda. Die Traube der Fänger wird im Seitenspiegel immer kleiner. Und ich hau mit der Faust im Takt aufs Lenkrad. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. Einen Kilometer später halte ich an. Schmeiß das Sicherheitsglas der Seitenscheibe vom Beifahrersitz und Honda steigt ein. Sie zieht den Helm ab, wischt sich die schweißnassen Haare von der Gesichtshälfte mit dem Feuermal und sagt, okay, holen wir uns was zu trinken. Und genau das machen wir dann auch. Wir kennen beide den Weg. Die Straßen sind erstaunlich frei. Wir müssen nur zweimal einen kleinen Umweg fahren, dann sind wir da. An dem Ort, der die ganze Gegend mit Trinkwasser speist. Die Talsperre mit der 60 Meter hohen Staumauer. Die Trockenheit hat den Wasserstand deutlich verringert. Wir brauchen ein bisschen, bis wir die richtige Stelle gefunden haben, um unseren Tankwagen sicher abzustellen und mit dem Schlauch bis zum See zu kommen. Aber dann stellen wir auf Pumpen und machen alle drei Milchtanks voll mit Wasser. Und weil von Fängern jede Spur fehlt, hängen wir unsere Köpfe in den See. Vergessen, dass man alles erstmal filtern und abkochen sollte und trinken einfach gierig. Danach ziehen wir unsere Klamotten aus und gehen schwimmen. Boah, scheiße, tut das gut. Nach 10 Tagen Dürre. 50 Meter weiter steht ein Schild. Baden und Wassersport verboten. Eine Botschaft aus einer längst vergangenen Zeit. Wir legen uns ans Ufer in die Sonne, warten, bis wir trocken sind und ziehen uns wieder an. Ich merke, dass es spät ist und sag, wir müssen los. Honda antwortet, oder wir bleiben hier. Sie zeigt auf den Waldhang oberhalb vom See. Erst jetzt bemerke ich, dass da ein altes Forsthaus steht. Ich fülle den Tank der Wassergun auf. Wir steigen den Hang hoch und laden neue Nagelmagazine in unsere Pistolen, bevor wir die Tür aufbrechen. Drinnen 3 Räume voller Stockbetten. Küche, Bad, Gemeinschaftsraum und ein Lager. Sind sogar Konserven da. Und keine Fänger. Der Herd funktioniert über eine Gasflasche. Der Strom über einen Generator. Das hier ist ein ziemlich guter Unterschlupf. Wir schütten ein paar Dosen zusammen und kochen einen Topf. Ich denke an die Hirschkuh, die ich angefahren habe und die Honda gegrillt hat. Irgendwie ziemlich gut, mit wem gemeinsam zu essen. Also mit ihr. Als wir fertig sind, geht Honda raus auf die Holzterrasse. Ich finde drin ein Gästebuch mit Teenie-Handschriften. Scheint so, als hätten hier früher regelmäßig Schulklassen übernachtet. Auf der letzten Seite hat ein Klassenclown einen riesigen Penis gemalt. Ich gehe raus und zeige Honda grinsend die Zeichnung. Sie lacht und dann fragt sie mich, stehst du eigentlich nur auf Männer oder auch auf Frauen? Ich bin baff. Brauche einen Moment zu lang, bis ich antworte. Auf Männer, schätze ich. Sie zuckt mit den Schultern und sagt, okay, dann schlafe ich in meinem eigenen Bett. Und am nächsten Morgen ist sie weg. Nicht in dem Raum, in dem ich geschlafen habe. Nicht in dem sie geschlafen hat. Nicht in der Küche, nicht im Gemeinschaftsraum, nicht im Bad. Kacke, denke ich. Kacke, Honda, das kannst du doch nicht machen. Da höre ich ihre Stimme von der Terrasse. Ich glaube, den ganzen Scheiß mit der Molkerei hätten wir uns sparen können. Ich atme erleichtert durch, mache die Tür auf und gehe raus zu ihr. Und wir stehen nebeneinander und glotzen in den fucking perfektesten roten Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe. Honda grinst. Morgen rot, schlecht Wetter droht. Dann klopft sie mir auf die Schulter und sagt, ich guck mal, ob es hier Kaffee gibt. Well, well, well. Boah, schon wieder so spät. Ja, dann müssen wir hier wohl einen Cut machen. Und ich erzähle euch den Rest der Geschichte beim nächsten Mal. Ach ja, und Tom, ich stehe wirklich noch auf Männer. Also auf dich. Du musst jetzt also nicht schmollen da draußen, okay? Komm einfach zurück. Ja? Ja, trotzdem muss ich zugeben, dass das Hund da echt toll ist. Ups. Das hat sie jetzt wohl gehört. Alright, also, bevor das jetzt hier noch peinlicher wird, schalte ich lieber ab. Bin nächste Woche wieder auf Sendung, hoffentlich. Macht's gut, Freunde. Und ihr wisst ja, lasst euch nicht beißen. Eure Liv.
Das war Folge 9 von DIY Survival Überleben mit Liv, dem Podcast-Hybrid aus Zombie-Fiktion und Do-It-Yourself-Wissen. Buch und Regie Edgar Linscheid. Gesprochen von Name Alai. Produziert von Any Ever. Mit freundlicher Unterstützung von Works, der starke DIY-Partner an deiner Seite. Works PowerShare. Genau die Power, die du brauchst. Neue Folgen gibt's jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter.